there.
Wir hatten jetzt den ganzen Mai über verschiedene Gastprediger, beziehungsweise haben dann auch wegen Pfingsten eine Auszeit vom Römerbrief und bin noch nicht ganz bereit, dann wieder zurückzukommen. So, wir warten noch. So besser? Okay. Von daher, das ist schon richtig, sind wir heute in 2. Korinther Kapitel 4 und da sagst du, ja, was hat das mit der Bibellese zu tun? Da waren wir doch Apostelgeschichte 18, das erzählt die Geschichte, wie das Evangelium nach Korinth kam. Und ich dachte, das ist ein guter Hintergrund für uns zu hören. Aber vielleicht hörst du Berichte wie eben die von Magdalena oder du liest das in der Bibel, Berichte wie von Pfingsten. Und eigentlich, ich weiß, das soll mich eigentlich ermutigen, aber ich erlebe das nicht. Ich sehe nicht das Gleiche in meinem Leben und bist vielleicht eher entmutigt. Du siehst nicht diese Veränderung in dir, du erlebst nicht, wie Menschen zum Glauben kommen. Was motiviert dich dann, weiterzumachen? Ich möchte uns sagen, Gott hat uns die Schrift nicht gegeben, um uns zu verurteilen, sondern um uns mit sich zu versöhnen. Und darum soll es auch in diesem Abschnitt gehen. Die Korinther hatten es Paulus ganz schön schwer gemacht. Wir haben den Bericht gehört, wie das Evangelium erstmal nach Korinth kommt und sie haben ihn vor dem Richter der Stadt angeklagt, nachdem er schon eine ganze Weile dort gewesen war. Dann haben sie seinen Dienst angezweifelt und sie haben nicht nach dem gelebt, was er ihnen an Anweisungen gegeben hatte. Dennoch gab er sie nicht auf, sondern hat sie wiederholt besucht und mindestens diese Briefe, die wir als Korintherbriefe haben, geschrieben. Und er schildert in diesem Abschnitt, was ihn angetrieben hat. Trotz all der Probleme, trotz all der Herausforderungen, nicht aufzugeben. Und ich möchte, dass es dich ermutigt, egal was deine Umstände sind, auch davon ermutigt zu werden, weiterzumachen, im Glauben zu wachsen. Und ich möchte, dass wir das aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast, sonst haben wir auch hinten ein paar, wenn du dir einen ausleihen möchtest, um so folgen zu können, aus 2. Korinther Kapitel 4 und ich lese zuerst die Verse 1 bis 6. 2. Korinther 4, 1 bis 6. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt. Und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das Erste, was uns ermutigen soll, ist, dass wir uns erinnern an Gottes Erbarmen mit dir. Paulus wusste, dass er den Dienst nicht verdient hatte, dass er nicht besser gewesen war. Er sagte, da wir diesen Dienst haben, Vers 1, weil wir ja Erbarmen gefunden haben. Es war aus Gottes Erbarmen. Und wir sollen nie vergessen, was unser Zustand war, bevor wir zu Christus gekommen sind. Das heißt in Epheser 2, Vers 12, ihr wart zu jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Vielleicht haben wir auf etwas gehofft, aber wir hatten keine fundierte Zuversicht, Hoffnung ohne Christus. Er sagte, lasst uns in all dem, wo wir vielleicht mit vielen biblischen Geschichten vertraut sind, lasst uns das nicht vergessen, wo wir waren, woraus Gott uns gerettet hat. Denn unsere Botschaft ist nicht, wie gut wir sind, sondern wie gnädig Gott ist. Und so kann er hier dieses schreiben und sagte, wir haben diesen Dienst, weil wir Erbarmen gefunden haben und deswegen ermatten wir nicht. Ich ermatte nicht, beschreibt Paulus, weil er sagte, es ist ja nicht eine Selbstdarstellung. Es geht nicht darum, anderen zu beweisen, wie es geht, wie man das macht, wie ich es geschafft habe. Sondern was er sagt, ist zu sagen, hey, ich möchte euch Hoffnung geben. Ich möchte euch das Evangelium geben. Ich möchte euch zeigen, dass es eine Perspektive für dich gibt, egal wie dreckig es dir geht. Egal, was du durchgemacht hast. Aber diese Hoffnung bin nicht ich, sondern diese Hoffnung ist Christus. Er hat mich verändert. Und Paulus beschreibt es und konnte sagen, ich habe vorher das abgelehnt, ich habe diese Christen verfolgt. Und bei den meisten von uns ist das nicht der Fall. Aber du kannst vielleicht auch sagen, ich hatte selber keine Hoffnung. Ich habe Hoffnung in meiner Karriere gesucht, in Substanzen gesucht oder einfach nur im Gutsein gesucht. Aber in Christus kommt es jetzt nicht mehr darauf an, dass ich es packe, dass ich gut genug bin, sondern dass Gott mich angenommen hat, weil Christus alles für mich vollbracht hat. Und so gibt er dann nicht auf, das Wort in Wahrheit zu verkündigen, denn er weiß um die Kraft der Veränderung, die daran ist. Und er beschreibt es hier und sagte, dass diese Kraft ist in Vers 4, der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Er verkündigt es und sagte, damit diese Kraft sich entfalten kann, müssen wir das Evangelium von Christus unverfälscht weitergeben. Deswegen schreibt er hier, nicht in Arglist, wir verfälschen nicht das Wort, sondern wir geben es einfach so offen weiter. Es geht nicht darum, dass ich das irgendwie mit besonders fein definierten Worten weitergebe, sondern dass ich den Inhalt weitergebe. Und das Evangelium ist einfach, Gott wurde Mensch in Christus, starb für unsere Sünden, ist von den Toten auferstanden, damit jeder, der an ihn, also nicht nur glaubt, dass er existiert hat, sondern an ihn als diese Botschaft, wer er ist und was er vollbracht hat, glaubt, ewiges Leben hat. Das gilt jedem Menschen. Und deswegen will er diese Botschaft weitergeben. Deswegen ist er von Ort zu Ort gereist. Damals konnten sie es nicht einfach ins Internet stellen und jeder konnte es lesen. Damals mussten sie zu den Menschen persönlich gehen. Aber du weißt auch, dass das auch heutzutage viel besser funktioniert. Weil du kannst irgendwas in den Nachrichten lesen, irgendeine Nachricht bekommen und sagst, naja, keine Ahnung, von wem das kommt und ob das wirklich alles so stimmt. Aber wenn es jemand ist, den du kennst, dem du vertraust, wo du eine Beziehung hast, und der kommt und sagt, hier ist meine Hoffnung und Christus hat mich verändert, dann hat das eine ganz andere Aussagekraft. Und wenn wir das Evangelium weitergeben, dann ist es auch wichtig, dass genau das unsere Botschaft ist. Nicht, wie nett unsere Gemeinde ist, nicht, wie wir sind und was wir, wie wir uns benehmen, sondern um Christus, den Herrn. Und dann beschreibt er in Vers 4 und sagte, es ist nur bei, Vers 3 noch, es ist nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Also wenn das nicht funktioniert, Weil das hörst du manchmal. Und Leute sagen, ist ja schön für dich, aber bei mir funktioniert das nicht. Das ist nicht für mich. Aber hier erklärt er und sagt, wenn das bei jemand anders nicht funktioniert, dann ist das nicht, liegt das nicht an der Botschaft, sondern an dem, dass die Zuhörer das nicht aufnehmen. Dass sie dieses nicht erkennen. Aber auch das ist nicht unüberwindbar. Denn in Vers 6 beschreibt er, lese nochmal, da sagt es, der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Gott hat uns die Augen geöffnet, wir durften dieses sehen. Und er kann das auch bei anderen tun. Und deswegen sollen wir nicht ermatten, nicht aufgeben oder auch versuchen, die Botschaft irgendwie anzupassen, damit es Leute eher hören wollen, damit sie ihr Interesse haben. Sondern wir sollen es weitergeben und Gott vertrauen, dass seine Botschaft diese Wirkung entfaltet. Ja, manchmal dauert diese Veränderung. Hat es auch bei den Korinthern getan. Und tut es ja auch bei uns, oder? War es bei dir so, du hast dieses gehört und du hast gesagt, das ist es. Und im nächsten Moment warst du vollkommen und hast seitdem keine Probleme mehr. Irgendjemand hier so? Dann darfst du übernehmen. Ja, es ist bei uns nicht der Fall. Aber es wirkt, es entfaltet die Wirkung. Okay? Und ein Arzt macht es doch in gewisser Sinne ähnlich. Ja, der hört deine Beschreibung, was dein Problem ist. Und sagt dann, okay, ich glaube, ich weiß, was es ist. Und ich glaube, ich weiß, was dagegen hilft. Und dann verschreibt er dir ein Medikament und verschreibt auch die Dosis und die Zeit der Aufnahme. Ja, zu sagen, okay, bitte eine Tablette vor dem Essen zweimal am Tag oder wie auch immer. Ja? Und so ist es auch, mein Gott, dass er sagt nicht einfach, okay, hier einmal bitte das ganze Evangelium von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, jetzt in einem durchlesen und dann hast du es, dann bist du gesund. Ja? Sondern mal gebraucht er ein Zeugnis von der einen Person. Mal den Vers, den jemand anders weitergibt. Mal lesen sie selber etwas. Und natürlich darfst du mehr nehmen. Okay? Aber manchmal, gerade wenn du das Verlangen hast, und das ist ja gut, wir wollen das anderen weitergeben. Ja? Aber wir wollen ihnen... müssen aufpassen, dass wir auch nicht eine Überdosis geben. Ja? Sondern wie viel sie auch aufnehmen können. Und den Korinthern hat er dieses gegeben, aber hat auch Stück für Stück wieder ein bisschen weitergegeben. Und jetzt war er voller Zuversicht. Er sagte, ich glaube, dass dieses Wort bei euch gefruchtet hat. Ich weiß, dass Gott euch schon verändert hat. Und ich bin überzeugt, er wird auch noch weiter an euch wirken. Ihr habt das Evangelium eingenommen und es wird seine Wirkung entfalten. Und verweist dann eben immer wieder auch auf sich selber und sagte, Gott hat das bei mir getan. Ich bin nicht mehr, was ich einmal war. So. Es motiviert uns weiterzumachen, die Veränderung zu sehen, hoffentlich in deinem eigenen Leben, aber auch in dem Leben anderer, die das Evangelium hören und zum Glauben kommen. Und dann beschreibt das weiter und ich lese dann die Verse 7 bis 15, wieder in 2. Korinther 4. Da sagt er, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Sondern zweitens, Gottes Absicht bedenken. Gott will, dass sein Wirken an dir sichtbar wird. Nicht, indem wir der Welt durch unsere Stärke imponieren, sondern indem seine Kraft sich an den Schwachen erweist. Er spricht hier davon und sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Irdene Gefäße, das waren diese Tongefäße, die damals so üblich waren. Also, wie bei uns heutzutage die Plastikbehälter. Ja, waren überall da. Die haben an sich keinen großen Wert. Und das ist, was er hier weitergeben möchte. Unser Wert ist nicht bestimmt von unserem Körper, sondern vom Ebenbild Gottes und Gottes Geist in uns. Viele Menschen in unserer Gesellschaft heutzutage, die machen ihren Wert davon abhängig, wie sehen andere Leute mich, und das ist zum Großteil davon abhängig, wie sehe ich aus. Aber das ist nicht Gottes Sichtweise. Heißt nicht, du sollst dich um deinen Körper nicht kümmern. Aber der ist nur der Rahmen. Denk mal an ein Museum. Die größten Schätze, die ein Museum zu präsentieren hat, sind normalerweise irgendwo hinter Glas. Was ist die Absicht vom Glas? Den Schatz zu schützen, aber den Blick auf den Schatz nicht zu verwehren. Wenn dieses Glas jetzt voller Fingerabdrücke ist und völlig verschmiert ist, dann kann man den Schatz dahinter nicht sehen. Gott möchte, dass wir reines Glas sind. Weil was wirklich verändert, was andere beeindruckt, ist nicht, wie wir sind. Weil die Botschaft Gottes in der Bibel ist nicht, wie toll wir sind, sondern wie er ist. Und er soll in und durch uns gesehen werden. Deswegen, dann sagt ihr, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Nun, der Unterschied zu dem Plastikcontainer oder dem Glas, von den irdenen Gefäßen, dem Ton damals, ist, dass der Ton sehr zerbrechlich war. Was dann Gottes Bewahrung umso erstaunlicher macht. Und das veranschaulicht Paulus dann in der Beschreibung seiner Umstände und Gottes Bewahrung, wo er dann sagt, ab Vers 8, wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Von außen, von innen, wir haben schwierige Umstände, wir sind bedrängt, aber Gott bewahrt uns. Dann sagt er weiter, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne einen Ausweg. Vielleicht sagst du, ja, so fühle ich mich manchmal auch. Kein Ausweg. Ich weiß nicht, wie soll es hier weitergehen. Ich möchte es beschreiben, wenn du zurückgehst zu Kapitel 1, da beschreibt Paulus das. Und wir denken manchmal, ja, wären wir doch bloß wie die damals. Der Apostel Paulus, von Gott geführt und hat all diese großen Sachen erlebt. Hier ist, was er sagt. Ich lese es vor, Kapitel 1, Verse 8 und 9. Er schreibt, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über unser eigenes Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also er beschreibt und sagt, die Umstände waren so, dass ich gedacht habe, da komme ich nicht mehr lebend raus. Aber ich hatte keine Verzweiflung, weil was? Er wusste nicht, wie es ausgeht. Er hat damit gerechnet, wir werden sterben. Aber auch daran hat er nicht verzweifelt, weil er wusste, es gibt eine Auferstehung der Toten. Und Gott hat Christus auferweckt und hat uns verheißen, dass wir mit ihm auferweckt werden. Und so auch für uns. Wir wissen nicht immer, wie eine Situation ausgeht, aber wir wissen, wohin die Reise geht. Wir wissen, dass selbst wenn es mir das Leben nehmen sollte, die Krankheit, der Unfall, Christus ist hingegangen, mir eine Stätte zu bereiten. Und dort gibt es kein Leid, kein Schmerz, keine Sünde mehr. In der Herrlichkeit. Er beschreibt weiter, verfolgt, Vers 9, aber nicht verlassen. Er wusste das, dass auch wenn andere ihn verfolgen, dass Gott ihn nicht verlässt. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Das Leben hat ihn immer wieder umgeschmissen, aber er blieb nicht am Boden. In Sprüche heißt es, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wäre. Ja, als Botschafter war er immer wieder in Lebensgefahr, damit er die Botschaft des ewigen Lebens weitergeben kann. Denn, und das möchte ich, dass wir uns das merken, Leiden widerspricht nicht dem Evangelium, sondern es entspricht ihm. Leiden ist, was Christus getan hat für uns. Und es entspricht dem, was Gott gesagt hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ewiges Leben. Also Leiden, temporäres Leiden hier auf der Erde, ist genau was die ganze Bibel beschreibt. Aber es sagt, das ist nicht das Ende. Und der Grund, warum wir eine Hoffnung haben, ist, dass Christus dieses Leben überwunden hat. Deswegen auch nochmal so für dich formuliert, das Ziel eines Christen ist nicht, Leiden zu vermeiden, sondern Leben zu geben. Es ist nicht, wie kann ich leben, dass ich möglichst wenig Schwierigkeiten habe. Ich meine, keiner wünscht sich Leiden, keiner wünscht sich Schwierigkeiten. Aber für Paulus, sein Ziel war nicht, wie kann ich so still sein, damit mir nichts passiert, sondern wie kann ich anderen die Hoffnung des ewigen Lebens weitergeben. Und dazu muss ich zu ihnen gehen, selbst wenn sie das erstmal nicht hören wollen, wenn sie es ablehnen. Und das können wir nur tun, indem Jesu Leben in unserem Leben deutlich wird. Wenn wir anderen ein gutes Leben vormachen, werden sie neidisch. Aber wenn sie ein neues Leben sehen, werden sie neugierig. Wenn sie sehen, es läuft alles glatt bei dir, du hast es alles beisammen, Haus ist immer glänzend, Familie benimmt sich immer unfehlbar, du reagierst immer absolut kontrolliert und in Liebe, sagen, so könnte ich nie sein. Aber wenn sie sehen und sagen, perfekt sind die auch nicht, die sind wie ich, aber die haben etwas, was ich nicht habe. Sie haben Vergebung, sie haben Trost, sie drehen sich nicht nur um sich selber, sondern sie haben auch Augen für andere, dann werden sie neugierig. Die meisten Leute klammern sich an dieses Leben, weil sie kein anderes haben. Aber wir wissen, dass es mehr gibt. Vers 14. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird. Aber damit andere das erkennen, müssen wir einmal ihnen das erzählen, aber dann auch danach leben. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum häufig in Regionen und Ländern mit Verfolgung die Gemeinde am meisten wächst. Weil die Leute sehen, dass diese Menschen bereit sind, ihr Leben einzusetzen, weil sie offensichtlich eine Hoffnung haben. Ich meine, wenn du hingehst und deinem Arbeitskollegen oder deinem Nachbarn zählst und sagst, ich gehe in die Gemeinde, vielleicht sagen sie so, echt? Das wäre nichts für mich. Vielleicht. Vielleicht sind sie auch interessiert. Aber selbst wenn sie es ablehnen, du musst nicht wirklich was befürchten. In anderen Ländern, du sagst das und sie setzen dich auf die Todesliste. Aber dann zeigt es sich zu sagen, wenn ich dann bereit bin, was zu sagen, dann zeigt das, ich muss wirklich davon überzeugt sein. Weil sonst würde ich das nicht sagen. Und nun, wir wollen nicht unbedingt, dass es diese Konsequenzen für uns hat. Aber sind wir bereit einzusetzen, selbst wenn andere sagen, nee, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Oder sich darüber lustig machen, denken, das ist ja lächerlich. Du glaubst dann ein 2000 Jahre altes Buch? Ja, weil dieses Buch nicht einfach von einem Menschen vor 2000 Jahren geschrieben wurde, sondern weil es Gottes Offenbarung an uns ist. Man könnte denken, naja, wenn die Verkündigung solche Probleme bereitet, dann halt doch einfach den Mund. Dann ersparst du dir all diese Probleme. Aber Paulus zitiert hier Psalm 116, Vers 10 und sagte, wir glauben, deswegen haben wir geredet. Und wenn du diesen Psalm liest, Psalm 116, kannst du heute Nachmittag in Ruhe nachlesen, dann beschreibt das die schwierige Zeit, die der Psalmist durchgemacht hat und wie Gott ihn bewahrt hat. Und dann sagt er, auch wir glauben und deswegen reden auch wir. Aber unser Glaube ist mehr als eine Hoffnung auf Bewahrung. Unser Glaube ist eine Gewissheit der Auferstehung. Er sagte, wir glauben und weil wir davon überzeugt sind, müssen wir das anderen weitergeben, dass auch sie diese Hoffnung haben. Du kannst Vergebung haben. Dieses Leben ist nicht alles. Gott liebt dich. Er möchte dir vergeben. Er möchte, dass du bei ihm bist. Und diese Überzeugung trieb Paulus immer wieder an, das Evangelium weiterzugeben, auch wenn es gefährlich war. Gott will die Menschen retten und er möchte uns gebrauchen, diese Rettungsaktion durchzuführen. Er möchte, dass die Menschen es annehmen. Er möchte, dass sie verstehen, dass er den Himmel für sie bereitet hat. Dass er Gemeinschaft haben möchte. Aber er hat sich entschieden, nicht einfach eine Posaune vom Himmel ertönen zu lassen, wo das in allen Sprachen dann in die Welt hinaus posaunt wird, sondern Menschen zu gebrauchen, an denen er schon gewirkt hat. Sagen, erzähl doch weiter, was Gott in dir getan hat. Und so reden wir, damit noch viele diese Gnade erfahren. Wir hatten das gelesen, Vers 15, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. So dass immer mehr das auch hören und auch Gott danken für das, was sie dann persönlich erlebt haben. Und dann schließt er diesen Abschnitt mit den verbleibenden drei Versen und sagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Die dritte Ermutigung weiterzumachen ist, behalte die Ewigkeit im Blick. Und dieses führt dann dazu, dass er noch einmal sagt, deshalb ermatten wir nicht, deswegen geben wir nicht auf. Auch wenn der Körper an Kraft verliert, wird der Geist Tag für Tag gestärkt und erneuert. Und diese Erneuerung findet statt, indem wir die gegenwärtige Not mit der ewigen Herrlichkeit vergleichen. Er sagt hier, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Würdest du dein Leben so beschreiben? Du weißt nicht, was bei mir alles los ist. Du weißt nicht, was ich alles durchgemacht habe. Mag sein. Aber erinnere dich daran, was Paulus alles durchgemacht hat. Und der Grund, warum er das als schnell vorübergehende, leichte Bedrängnis beschreibt, ist nicht, weil die Not so gering war, sondern weil die Herrlichkeit so groß war. Er sagte, diese Perspektive hilft mir, nicht aufzugeben. Ich versuche das nochmal mit einem Bild zu veranschaulichen. Stell dir vor, wir hätten hier eine Waage. Und hier tust du ein 10-Kilo-Gewicht auf diesen Teil der Waage. Auf der anderen Seite ist erstmal gar nichts drauf, natürlich schlägt das aus. Hier sind ja 10 Kilo mehr drauf. Auf dem anderen tun wir nur 1 Kilogramm. Aber 1 Kilogramm jeden Tag. Dann ist es nach 10 Tagen ausgeglichen und danach schlägt es in die andere Seite aus. Das ist ungefähr ein Bild davon, was Paulus meint. Er sagte, im Moment habe ich Leiden und das ist, was ich im Moment sehe und das tut weh. Und ich leide daran. Aber ich denke daran, das andere, was auf der anderen Seite der Waage ist, das ist ewig. Das ist jeden Tag. Hier leide ich momentan. Hier habe ich etwas, was vielleicht auch Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre dauert. Aber das andere, das Gewicht an Herrlichkeit hört nicht auf. Gott schenkt uns das ewige Leben. Aber er sagt hier auch, das schnell vorübergehende Leichte bewirkt ein über die Maßen reiches Gewicht an Herrlichkeit. Wie genau es das tut, weiß ich nicht. Aber Gott rechnet das sozusagen an. Er sieht, was du durchmachst. Die Bibel beschreibt, keine Träne übersieht Gott. Er bekommt alles mit. Und er sagte, das, was wir dann auch durchmachen, er rechnet das mit an und rechnet das gegen in der Herrlichkeit. Aber damit es uns ermutigt, damit wir nicht ermatten, müssen wir uns entscheiden, auf das Unsichtbare zu achten und nicht nur auf das Vergängliche. Und für die meisten klingt das verrückt. Ich setze meine Hoffnung in etwas, was ich nicht sehen kann. Ja, aber es gibt vieles, das wir nicht sehen. Viele Leute setzen ihre Altersvorsorge in irgendwelche Papiere, die sie auch nicht sehen können. Ja. Sie vertrauen darauf, dass da was bei rauskommt, irgendwann in der Zukunft. Oder für die Leute vor 100 Jahren war das völlig absurd zu sagen, na, ich werde heute in einem Zimmer sitzen und mit meinen Schwiegereltern in Amerika telefonieren und ich kann sie sehen und ich kann sie hören. Wenn du das jemandem vor 100 Jahren erzählt hättest, sie sagen, du spinnst. Und Leute heute sagen, nee, wie kannst du auf jemanden vertrauen, wo du nicht das Angesicht hast? Er hat sich offenbart und er hat so viele Belege gegeben und er hat in meinem Leben gewirkt. Und ich vertraue ihm. Und deswegen, wenn wir die Ewigkeit mit einkalkulieren, kommen wir zu einem anderen Ergebnis, als wenn wir nur mit der Gegenwart rechnen. Und deswegen sagt er, wir ermatten nicht. Ja, wir sind manchmal müde. Ja, wir sind manchmal entmutigt. Aber dann erinnern wir uns an Gottes Erbarmen an uns, an seine Vergebung, die er uns gegeben hat. Wir bedenken, was er noch vorhat, was er beabsichtigt. Und wir behalten die Ewigkeit im Blick. Genau das hat Mose getan. Und damit möchte ich schließen. Hebräer 11, Verse 24 bis 26. Da lesen wir, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Er musste sich entscheiden. Entweder ich genieße das Leben jetzt, bin im Pharaoshaus groß geworden, ich hätte jede Menge Bedienstete, die alles für mich machen. Und verliere die Ewigkeit, hab keinen Glauben. Oder ich leide jetzt, aber ich habe die Ewigkeit beim Herrn. Und ich glaube, wir alle kennen die Geschichte, wie sie ausgegangen ist und wie Gott ihn gebraucht hat. Und nicht jeden wird Gott so gebrauchen, aber wir brauchen diese Perspektive. Sagen, Herr, bei dir gibt es Hoffnung. Ja, das bedeutet manchmal, dass ich nicht alles jetzt genieße. Aber ich schaue auf das, was es bewirkt für die Ewigkeit. Und ich sage, wofür lohnt es sich, wirklich zu leben? Das ist, was Paulus motiviert hat und das er zweimal in diesem Abschnitt sagt. Wir ermatten nicht. Wir geben nicht auf. Und wenn es schmerzhaft wird, ich erinnere mich daran, was Christus für mich vollbracht hat. Wenn du das noch nie für dich erlebt hast, nein, Paulus, deswegen bin ich überall hingegangen und habe das verkündigt, damit auch du das annehmen kannst, damit auch du Vergebung deiner Sünden, ewiges Leben, Versöhnung mit Gott haben kannst. Wenn du das weißt, du hast schon dieses, wir wissen, dass wir ewig mit ihm leben werden, dann erinnere dich daran, wie es dich verändert hat, wie es dir Hoffnung gegeben hat und gib es anderen weiter, die es noch nicht haben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du